Die Welt ist im Wandel.
Internationale Konflikte. Digitale Transformation. Neue Arbeitswelt.
Nie waren Beirat und Aufsichtsrat dafür wichtiger. Neu gedacht, geben sie Stabilität, sind die Basis für eine gelungene Geschäftsstrategie und setzen Impulse für eine erfolgreiche Entwicklung.
Gremien umdenken.
Dr. Alexander Bode und Stefan Reis sind Unternehmer, Berater, Ideengeber, digitale Visionäre und selbst in verschiedensten Gremien als Aufsichts- und Beirat unterwegs. Sie wissen, ein aktives Gremium bedeutet viel mehr als Kontrolle. Es ist die Grundlage für echte, nachhaltige Veränderung. Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Mehr Tat als Rat. Bei mir ist wieder
Dr. Alexander Bode.
Und mein Name ist Stefan Reis. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema: junge Generation in Geschäftsführung und Beirat. Junge Generation, ob jetzt aus Familie oder allgemein gesagt. Wir freuen uns, dieses Thema zu diskutieren.
Genau, und Anlass war ja tatsächlich ein Erlebnis, was ich mal hatte, als ich mich für eine Beiratsposition interessiert und dort auch informiert hatte. Und der damalige Berater meinte: Herr Bode, werden Sie erstmal noch ein paar Jahre älter.
Das hätte ja schon fast der O-Ton aus unserem Interview sein können, was wir natürlich auch heute wieder geführt haben. Heute gibt es also auch zwei O-Töne, eins von Alex direkt, das habt ihr schon gehört. Und jetzt hören wir nochmal kurz in das Interview rein.
Ich bin hier die Geschäftsführerin, ich leite das und ich weiß einfach, ich kann das. Und das heißt, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, dann ist es schon oft so, also besonders wenn es so auf C-Level ist, dass ich dann nur von Leuten umrundet bin, die eher wie mein Vater aussehen und weniger wie ich. Aber das macht mir überhaupt nichts mehr aus.
Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Da können wir uns jetzt schon mal auf ein spannendes Interview freuen. Werden wir mehr hören, spannende Thesen hören. Aber jetzt geht's erstmal zum Wissensduo. Und ich kann euch auch schon verraten, es gibt wieder eine spannende Statistik.
Mehr Tat als Rat. Das Wissensduo.
Genau, und zunächst mal, bevor wir uns dieser zuwenden, steht ja die Frage im Raum, die über allem steht: Wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich für einen Beirat zu informieren, zu interessieren, oder eben, wenn man jetzt mal an Familienunternehmen denkt, auch die haben wir hier so im Fokus, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass vielleicht ein junger Nachfolger in einen Beirat eintritt? Und da gibt es zwei konträre Meinungen. Die einen sagen, es ist erstmal eine ganze Menge an Erfahrung notwendig, um die Expertise, die Erfahrung aufzubauen, die man braucht, um diese Komplexität der Themen, die in einem Beirat umgewälzt werden, bewältigen zu können. Und andere sagen, nein, einfach machen, wenn die Person mit einer gewissen Grundkenntnis und Fachlichkeit ausgestattet ist. Und natürlich, gerade in dem Fall, wenn es jetzt um Familiengesellschafter geht, der eigentlich mit der Muttermilch die Unternehmensbelange mitbekommen haben, dann heißt es einfach machen, und dann ist ein Beirat ein geeignetes Gremium, um hier auch vielleicht noch weitere Erfahrungen zu sammeln, ohne sofort in der Verantwortung zu sein, die dann auf der Geschäftsleitungsebene eines Tages vielleicht auf jemanden zukommt.
Danke, lieber Alex, für diesen Überblick, was in der Literatur diskutiert wird. Aus meiner Sicht, und das haben wir in unseren Folgen auch schon oft genug dargestellt, ist die Frage nicht, wie alt ist jemand oder welchen Beruf hat er, welcher Profession gehört er an, sondern was für ein persönliches Bild oder Persönlichkeitsbild bringt er mit. Und da können junge Menschen, sofern sie Unternehmerumfeld aufgewachsen sind, beziehungsweise diese vielleicht in den Genen haben, durchaus Mehrwert mitbringen. Ich mache jetzt ein sehr konkretes Beispiel, wo ich sagen würde, dass jeder aus der jungen Generation wahrscheinlich 1000-mal mehr geeignet ist, dazu Stellung zu nehmen, als jemand aus der Generation 60+. Wenn wir jetzt nochmal die letzte Folge mit zum Thema Risiken aus Krisen wiederholen und wir dann über Entscheidungen und potenzielle Folgen auf Social Media, Stichwort Shitstorm, nachdenken, glaube ich, dass jemand aus einer jungen Generation das wesentlich besser beurteilen kann und da in einer Diskussion im Beirat nur an diesem einen Beispiel wesentlich besseren, qualifizierteren und höherwertigen Input liefern kann als jemand aus der besagten anderen Generation. Das geht genauso um die Themen, wie sieht diese jüngere Bevölkerung das Thema Nachhaltigkeit, wie das Unternehmen damit umgehen, was für Trends gibt es vielleicht, die bei der Jugend ankommen, und zwar nicht Trends aus dem Sinne wissenschaftlich beobachtet und nach außen ingeputzt, sondern auch wie reagiert die Bevölkerungsschicht darauf, wie wird ein Produkt angenommen, was tut sich im Kundenservice, das Thema Digitalisierung, wenn wir da mal von der Grundaffinität eher ausgehen, sind alles Themen, wo ich sage, eine junge Generation ist da ein Mehrwert im Beirat, und deshalb würde ich das ungern am Alter festmachen, sondern eher daran, was für persönliche Kompetenzen bringt das mit.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, dass man schon viel mehr in jungen Jahren erkennen kann, ob jemand das Potenzial hat, in so eine Beiratsfunktion reinzugehen. Wir brauchen hier ja Generalisten, nicht einen, der sich jetzt nur für ein Thema interessiert und da ganz tief reinarbeitet als Fachexperten, sondern jemand, der eben genau das hat, was wir schon mal in einer der ersten Folgen wirklich schön herausgearbeitet haben, nämlich eine persönliche Kompetenz zu analysieren, die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und natürlich auch offen zu sein. Und da spielt ja ganz viel, was du eben gesagt hast, mit rein. Offen zu sein, die aktuellen Strömungen und Entwicklungen zu sehen und aufzunehmen und dann eben auch zu gucken, wie kann man diese reinbringen. Das heißt, es bedarf auch gewisser rhetorischer Fähigkeiten, die einfach im Laufe der Zeit dann noch weiterentwickelt werden können. Aber mir persönlich gefällt es, wenn man in so einem Beirat immer auch einen jungen Wilden dabei hat, in Anführungsstrichen, ja, jemanden, der eben noch nicht aufgrund von 60 Jahren Lebenserfahrung versucht, jede Krise zu antizipieren, sondern der einfach auch sagt, komm, dann versuchen wir es jetzt einfach mal so da auch vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringt, anders als wenn man jetzt den Beirat nur mit honoren Persönlichkeiten besetzt, die einfach aufgrund ihrer Lebenserfahrung vor ganz vielen Risiken vielleicht eher zurückschrecken.
Jetzt, also weitere gute Argumente für junge Leute. Ich merke an, dass es sicherlich eine zusätzliche Anforderung an so eine junge Person gäbe. Die müsste sicherlich über ein gewisses Maß hinaus bereit sein, den anderen Leuten zuzuhören, beziehungsweise von deren Erfahrungsschatz auch profitieren zu wollen oder diese Sichtweise auch mitzunehmen. Und wenn wir jetzt mal auf diese junge Generation nehmen, nochmal schauen, dann finde ich es schon sehr grenzwertig, wenn wir deinen O-Ton von vorhin nehmen und dann mal überlegen, in welchem Alter das war bei dir. Also da reden wir ja nochmal über ein anderes Alter, als was wir jetzt als junge Generation mit Anfang 20 verstehen könnten. Da haben wir 10 Jahre drauf, wie viele Jahre Berufserfahrung im Ausland dazu und. Da finde ich schon, dass die meisten Leute oder Entscheider...
Ja, das Problem ist, wird weiterhin was die Affen, in der Affenwelt gibt es den Silberrücken. Also es wird weiterhin Alter gleichgesetzt mit Erfahrung, mit Seriosität und mit einer Umsicht. Und ich finde, das ist einfach eine falsche Grundannahme. Natürlich kann jemand mit mehr Erfahrung bestimmte Dinge routinierter und besser machen, aber die jungen Leute können an viele Themen auch mit einer ganz anderen Offenheit rangehen. Und nicht nur, weil sie es eben in ihrer Generation mitkriegen, sondern weil sie eben auch vielleicht andere Zusammenhänge sehen, anders denken, durch ihre Erfahrung wiederum, zum Beispiel im Umgang mit digitalen Medien, mit dem sie groß geworden sind, etc., können sie eben eine ganz andere Sicht mit einbringen. Also deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen meine Meinung an der Stelle, man muss da auch verschiedene Dinge einfach mal wagen. Wenn man jetzt nicht sagt, man überlässt jetzt den Beirat nur jungen Leuten, dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll, genau das Thema auch durch eine oder vielleicht maximal zwei Personen in dem Beirat auch entsprechend zu implementieren.
Ihr müsst, sehe ich genauso, muss man aber aus meiner Sicht nochmal zwei Thesen aufstellen. Mit Mitte 30 ist man dann noch junge Generation, je nachdem, wann man angefangen hat zu arbeiten. Also das muss man, stehe ich einfach mal als Provokationsthese in den Raum. Und als zweites, weil du das so schön sagtest, mit mehr Erfahrung im Alter guckt man natürlich anders drauf. Ich stelle als These einfach mal in den Raum, mit mehr Erfahrung kann man fehlende Kompetenz besser verstecken.
Ja, eine These, die sicherlich mal einer näheren Untersuchung wert ist, ja. Also man ist definitiv effizienter, man weiß sich besser vielleicht auch auf dem Parkett des Beirats zu bewegen und rhetorisch auch die ein oder andere Schwäche auszubügeln. Natürlich ist es auch im Punkto Durchsetzungsfähigkeit, wenn man da eine sehr erfahrene Person hat, der sowas einfach schon Dutzende oder hunderte Male gemacht hat, natürlich was anderes, wenn der jetzt auf einen Unerfahrenen trifft. Aber deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist nicht nur die Frage des reinen Alters, also ob das jetzt 35, 24 oder 41 ist, spielt erstmal wenig eine Rolle. Es ist mehr eine Frage, ich sag mal, der eigenen Offenheit und der Frage, wie geht man eben trotz oder mit seinen Erfahrungen auch an die Themen ran. Und dann ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, mit welcher Zielstellung oder mit welcher Rolle sieht man sich auch in dem Beirat. Also geht man da jetzt rein, weil man jetzt eben der Nachkommen dritte Generation ist, der jetzt im Beirat Erfahrung sammeln soll? Holt man jemand Junges mit rein, weil man sich explizit im Bereich Digitalisierung jemanden reinholt, der völlig anders denkt und völlig anders an die Themen rangeht als in den etablierten Prozessen? Oder holt man sich einfach jemand Jüngeres mit rein, weil man sagt, dann holen wir hier die Themen ab einer Zielgruppe von morgen, die wir als Unternehmen, sei es jetzt auf der Kundenseite oder eben auch nicht zu vergessen in den heutigen Zeiten auf Seiten der Mitarbeiterschaft, der ganz wichtig ist. Ein Punkt, den wir hier jetzt bisher noch gar nicht so sehr betrachtet haben, dass ja ein Beirat, wenn er über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens spricht, nicht immer nur die Markt- und Kundenseite im Blick haben muss, sondern immer mehr die Organisation.
Die Betriebsorganisation. Aber auch da, ja, Entschuldigung, dass ich auf den Punkt immer wieder rumreite, aber als man dir und ja auch mir gesagt hat, wir sind zu jung, da waren wir in einem Alter, da kannst du ja nicht mal mehr von der Zielgruppe von morgen sprechen. Da reden wir über die aktuelle Zielgruppe bei ganz, ganz vielen Kunden oder Unternehmen. Und wenn wir darüber reden, durchsetzungsstark als Verbindung zu Seniorität, haben wir in einer unserer früheren Folgen über Begeisterung für die neue Strategie gesprochen. Und wenn wir jetzt sagen, begeistern für ein digitales Thema, das wird dem Jungen wahrscheinlich eher gelingen als dem Alten. Also da dreht sich plötzlich dieser Vor- und Nachteil um.
Wenn er gehört wird.
Wenn er gehört wird, stimmt. Aber das stärkt ja unser Credo, dass wir sagen, es muss das richtige Team sein. Die müssen zusammenarbeiten als Teamfähigkeit. Und da kann man ja auch aufteilen, also wenn wir das jetzt mal platt diesen Klischees nachmachen, die Rede zur Begeisterung der Mitarbeiter zur digitalen Transformation hält der Junge, weil er kann begeistern. Wenn es dann darum geht, dass die Prozesse bitte auch durchgepaukt werden, reden wir über den durchsetzungsfähigen Seniorenmenschen. Und die beiden bilden ein gutes Team im Sinne des Unternehmens, um da halt die Zukunftssicherheit sicherzustellen.
Super wichtiger Aspekt, dass man hier gerade an dem Thema sieht, wie wichtig diese Teambildung ist, dass das zusammenpasst, dass eben die einzelnen Stärken dieser Personen gesamtheitlich genutzt werden. Und der zweite Aspekt ist bei der Frage Durchsetzungsfähigkeit natürlich, wenn ich jetzt jemand Junges habe und ich sage, der soll die Themen mit reinbringen, ist er natürlich mit einer Beiratsfunktion entsprechend aufgewertet, dass er dann auch Teil dieser Durchsetzungsfähigkeit daraus ableiten kann, auch innerhalb des Unternehmens.
Genau.
Also eine ganze Menge an wertvollen Aspekten. Also zusammenfassend vielleicht nochmal, es geht weniger jetzt um das reine Alter, was jetzt junge Generation ist oder nicht, ist sicherlich auch ein bisschen davon abhängig, wie der Kontext ist. Aber es geht eben vor allen Dingen um die Geisteshaltung. Es geht um die Tatsache, dass man eben Leute mit reinholt, die noch nicht nur aus Erfahrung strotzen, sondern eben auch mit vielleicht einer ganz anderen Denkweise daherkommen und dass man am Ende des Tages diese jungen Leute, wenn man sie hat, so in das Team einbindet, dass sie gemeinsam mit den Alten oder Älteren in dem Beirat dann wirklich ein durchsetzungsfähiges und durchsetzungsstarkes Team werden. Also ich glaube, das sind mal so die Kernaspekte. Und ob das dann jemand ist aus der Familie, des Gesellschafters, ob es jemand ist, den man sich reinholt, weil er ein bekannter Influencer ist, ob man jemanden reinholt, der sich anderweitig im Bereich Digitalisierung oder Nachhaltigkeit einen Namen gemacht hat. Das hängt dann immer nochmal davon ab, wer in dieses Team passt.
Was gebraucht wird.
Was gebraucht wird. Und gerade bei dem Thema Familienangehörige oder Mitglieder aus dem Gesellschafterkreis, junge Mitglieder aus dem Gesellschafterkreis, gibt es eine Chance, aber natürlich auch gewisse Risiken, die wir bei dem Podcast zum Thema Familie ja auch schon mal beleuchtet hatten. Da muss man einfach immer darauf achten, dass die Mindestanforderungen hinsichtlich der Kompetenz erfüllt werden und sich die Beiratsposition nicht alleine aus dem Gesellschafterdasein eben ableiten lässt.
Das ist doch eine gute Überleitung zu unserem Interview, um da einige Punkte nochmal kritisch zu hinterfragen oder zu bestätigt zu bekommen. Und ich freue mich, wenn wir jetzt einfach übergehen ins Interview. Komm, Alex.
Ja, auf geht's.
Mehr Tat als Rat. Das Interview.
Unsere Einstiegsfrage lautet eigentlich, jetzt hast du die Nachfolge da gestartet oder übernommen, je nachdem, wie man das formulieren möchte, liebe Dina Reit als heutiger Gast. Wie war das denn? Hast du externe Sparring? Hast du dich da alleine durchgeschlagen? Wer waren deine Gesprächspartner?
Also am Anfang bin ich gestartet und dachte, wir brauchen niemanden, der uns da begleitet. Und ich mache einfach genau das, was mein Vater macht, habe mich zu ihm ins Büro gesetzt. Und nach 2 Monaten war ich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Das war nämlich schrecklich, weil ich hatte riesen Erwartungen an mich. Ich dachte, ich muss jetzt sofort alles können, was mein Vater kann. Und das war natürlich vollkommen unrealistisch. Und dann haben wir alles umgestellt. Ich habe dann mit jedem hier in der Firma zusammengearbeitet, habe mir da auch echt viel Zeit genommen. Die längste Station war 1 Jahr lang in der Konstruktion. Und dann haben wir parallel dazu uns eine Beraterin an Bord geholt, die mit uns die Nachfolge durchgegangen ist. Also wir haben dann immer wieder Workshops gemacht, so alle 6 bis 8 Wochen und das über einen sehr langen Zeitraum, also 4, 5 Jahre hinweg. Und haben dann immer so einen halben Tag Workshop gemacht, sie, mein Vater und ich zusammen. Und zum Beispiel am Anfang haben wir dann erstmal einen Meilensteinplan erstellt. Also wie geht wann die Verantwortung über? Und welche Verantwortungsbereiche gibt es eigentlich? Und was muss ich dafür lernen? Und dann habe ich nochmal im 1. Jahr oder im 2. Jahr einen Coaching, so Führungscoaching gemacht. Das habe nur ich gemacht, ohne meinen Vater. Das waren auch nochmal, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, 6, 10, 12 Sessions oder sowas in die Richtung. Und das war, was wir an Beratung uns dazugeholt haben für die Nachfolge. Achso, aber was natürlich ganz wichtig ist, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ganz wichtig ist natürlich das Netzwerk. Ich habe mir in der Zeit dann auch ein Netzwerk aufgebaut an anderen Nachfolgern und sich mit denen austauschen zu können. Das ist wirklich so wichtig und wir kämpfen halt dann doch mit ähnlichen Problemen oder ähnlichen Herausforderungen und da sich mal austauschen zu können, das hilft sehr.
Apropos ähnliche Herausforderungen, was ja auch viele aus der jungen Generation kennen, ist, dass ja die Firma schon, gerade so Familienunternehmen, immer auch so ein Netzwerk schon hat. Also da ist der Steuerberater, da ist der Rechtsanwalt, die natürlich auch stark wahrscheinlich dann auf den Vater in deinem Fall fokussiert sind. Die erste Frage ist, gibt es bei euch da auch eine formale Struktur, also wirklich in Form eines Beirats oder ist das bei euch alles informell? Und dann würde mich natürlich interessieren, wie bist du mit denen umgegangen oder wie haben die sich in dem gesamten Prozess dann positioniert?
Bei uns gibt es keinen Beirat und mein Vater hat, wie ich finde, das echt gut gemacht. Er hat mich zu allen Terminen, alle offizielle Termine, hat er mich immer sofort mitgenommen von Tag 1. Und das ist, ja, wie du sagst, wenn es mit dem Anwalt war, wenn es mit einem Steuerberater war, wenn es mit den Banken war, überall war ich mit dabei. Ich habe auch sofort Vollmachten bekommen für all diese Dinge. Später wurde ich dann Prokuristin und dann noch später Geschäftsführerin. Aber ich hatte sofort zum Beispiel vollen Zugriff über alle Konten. Hm. Und also einen riesen Vertrauensvorschuss da auch. Und mein Vater hat wirklich das Thema sehr konkret eben angegriffen. Okay, die Dina wird jetzt hier die Nachfolgerin, die muss das wuppen und deswegen kriegt sie hier das Handwerkzeug dafür. Mhm. Und jetzt zum Beispiel, wir hatten dann einen Fall, da haben wir dann bei einem Anwalt zum Beispiel nochmal gewechselt, haben wir gemeinsam eben entschieden, aber zum Beispiel mit dem Steuerberater war ich dann einfach super klargekommen und da sind wir einfach bei geblieben.
Vielleicht zu diesem Stichwort wuppen, was wuppt ihr denn einfach? Wie viele Leute seid ihr, was macht ihr?
Wir sind 20 Leute, SK Laser heißt das Unternehmen und wir stellen Lasermaschinen her für die Oberflächenbearbeitung in der Industrie. Also das heißt, wir haben hier wirklich Maschinenbau, wir haben hier eine Konstruktion, Elektronikaufbau, wir bauen hier Maschinengehäuse auf, bauen Lasermaschinen, also Laser in diese Maschinen rein, machen Programmierung, so eine richtige Fertigung halt. Wir sitzen in Wiesbaden und unsere Maschinen sind kundenspezifisch, das heißt für die Aufgabenstellung von dem Kunden bauen wir eine Lösung. Das heißt, da kann zum Beispiel eine Sonderprogrammierung sein, da kann ein Achssystem, ein Drehteller, eine Kameraüberprüfung, was auch immer, was der Kunde eben braucht, das kommt da in unsere Anlage rein. Und uns gibt es seit 20 Jahren. Mein Vater hat uns 2005 gegründet und das ist keiner so B2C, ja, das denken manche Leute, ich sag mal so Werbekugelschreiber oder sowas, Laser. Nein, das ist alles in der Industrie, alles fertigende Industrie, also komplett B2B-Bereich.
Jetzt ist ja dieser Bereich, den du ansprichst, also ist ja sehr stark ingenieurlastig, findet man ja verhältnismäßig wenig Frauen. Mhm. Also ich weiß ja selbst noch aus meinem Maschinenbaustudium, die konntest du an einer Hand abzählen im Vorlesungssaal. Wie ist es denn in deiner Wahrnehmung? Also wenn du da jetzt irgendwo aufschlägst und sagst, ich bin jetzt die Geschäftsführerin, hast du da ein Reputationsproblem als junge Frau, wo du sagst, da würde ich mir vielleicht dann doch manchmal noch mehr Unterstützung wünschen oder trittst du einfach so souverän auf, dass du das wegbügelst?
Also in den ersten, ich würde sagen, im ersten Jahr habe ich schon damit gekämpft und konnte mir selber gar nicht richtig vorstellen, wie ich Geschäftsführerin von einem technischen Unternehmen sein kann, als so eine junge Frau und dann auch noch so ein bisschen Quereinstieg. Also das waren alles für mich echt herausfordernde Themen. Und nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, dass diese Mauern alle nur in meinem Kopf waren. Also hier im Unternehmen wurde ich freudig aufgenommen. Die Leute haben sich gefreut, weil es geht weiter. Ja, jemand übernimmt die Verantwortung. Und mit den Kunden kam ich gut klar. Also das war alles kein Problem. Mein Vater stand komplett hinter mir, hat es total gesehen in mir und mich da auch sehr gepusht und auch gefordert. Und was mir sehr geholfen hat, ich habe mir einen LinkedIn-Kanal aufgebaut, wo ich zum Gesicht des Unternehmens wurde. Und vorher war mein Vater eben immer das Gesicht von SK Laser. Und jetzt gehe ich auf Veranstaltungen und ich werde erkannt. Ich habe einfach dadurch, dass ich diesen Job mache, ich bin hier die Geschäftsführerin, ich leite das. Und weißt du, wenn man etwas tut, dann macht das ja auch ganz viel mit einem selber. Ja, also diese Mauern sind eingerissen und ich weiß einfach, ich kann das. Das, was ich hier mache, das ist eine Leistung. Und ja, dadurch habe ich, glaube ich, eine gewisse Souveränität bekommen. Und das heißt, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe, dann ist es schon oft so, also besonders wenn es so auf C-Level ist, dass ich dann nur von Leuten umrundet bin, die eher wie mein Vater aussehen und weniger wie ich. Aber das macht mir überhaupt nichts mehr aus. Also ich finde auch übrigens, dass der Maschinenbau, auch wenn das jetzt viele Männer sind, ist es keine chauvinistische Branche. Also ich finde, das ist eine total angenehme Branche. Es ist eher so ein bisschen kumpelhaft, wie die Leute unterwegs sind. Ich bin gerne auch hier in der Branche. Und ja, mir macht Spaß. Ich komme da super gut mit klar. Und ich glaube, zwei Sachen haben eigentlich dazu geführt. Das eine war, dass ich eben eine Souveränität für mich selber gefunden habe in dem Job, in wie ich agiere und dann eben doch auch eine gewisse Popularität, die ich geschafft habe, aufzubauen. Mhm. Und natürlich ist es auch, wenn du in der Tagesschau bist oder wenn du in der Süddeutschen oder im Handelsblatt einen längeren Artikel über dich hast und dann steht da, die Süddeutsche sagt, das ist die Influencerin der Industrie, das müssen erstmal die anderen schaffen, weißt du? Und dann aus so einem kleinen Unternehmen, da denken die so, okay, krass, ja, also Frau Reit, da müssen wir sie ernst nehmen scheinbar. Und das ist halt cool.
Wenn wir jetzt, also wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, was für uns ein Beirat für Mehrwerte bietet. Jetzt sagst du, ihr habt keinen. Was sind die Gründe für dich? Gab es Überlegungen, einen zu etablieren? Gibt es die jetzt vielleicht nach unserem Podcast? Wie ist da so dein Gedankengang?
Also ich glaube, einen informellen Beirat haben wir in einer gewissen Art und Weise oder habe ich vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise. Ganz wichtig ist natürlich immer dieser Austausch mit meinem Vater. Ganz wichtig ist aber auch der Austausch mit meinem Mann, der ist ja selber Unternehmer, der hat gegründet. Und dann ist es natürlich so, wenn man eben dann so Fragen hat oder und wenn das dann zum Beispiel ein gewisses Thema ist, dann meldet man sich halt mal beim Steuerberater oder beim Anwalt und tauscht sich mit denen aus. Ich glaube, dass vielleicht die Unternehmensgröße bei uns ein Thema ist, warum wir derzeit keinen Beirat haben. Ich weiß aber, also ich kenne super tolle Beispiele, wo das mit dem Beirat eben total, ja, wie soll ich sagen, fruitful war. Also zum Beispiel bei Baby One, die haben ja einen Beirat gegründet gehabt, wo es darum ging, eine eigene Marke eben zu gründen. Und das quasi dann mit den richtigen Leuten besetzt, die sie da gut beraten konnten. Und auch derzeit bin ich in einem Beirat drin, bei Hauk auf Häuser Lampe, im Next-Gen-Beirat, wo es eben stark darum geht, auch die Banken ein bisschen so zu verjüngen und damit auch die Kundschaft auch zu verjüngen. Und das sind ja jetzt sehr spezifische Fälle, die ich anspreche jeweils. Also einen Beirat, der eben für einen bestimmten, aus einem bestimmten Grund gegründet wird. Und ich empfinde beides als eine Sache, die das Unternehmen stark voranbringt.
Der Podcast heißt ja Mehr Tat als Rat und geht ja genau in die Richtung, wie du es jetzt eben mit den zwei Beispielen wunderbar beschrieben hast, dass man eben wegkommt von so einem Gremium, was sich halt viermal im Jahr trifft bei gutem Essen und einem leckeren Glas Wein und über die Zahlen schaut und sagt, passt oder passt halt auch nicht, hin zu einem wirklich unterstützenden Werkzeug. Mhm. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, also du hast jetzt eben ja selbst schon gesagt, ja, so einen richtigen Grund. Also du hast natürlich deine Berater, aber Berater sind ja immer Dienstleister. Das ist klar, du hast einen Coach gehabt, du hast eine Beraterin gehabt, die das begleitet hat, was alles sehr, sehr gut ist. Die Frage, die sich mir jetzt aber stellt, wenn du jetzt mal deine Rolle als Beirat zum Beispiel betrachtest, in dem von dir beschriebenen Beispiel, wie siehst du da deinen Einsatz? Ist das jetzt was, wo du sagst, da bin ich jetzt langfristig drin oder siehst du das für dich? Das ist jetzt so ein Thema, das müssen wir jetzt in 3-4 Jahren angehen, umsetzen und dann bin ich da aber auch wieder raus und kümmere mich wieder um andere Themen. Also wie ist so da dein Blick auf das Thema aus der Sicht einer Beirätin?
Also ich glaube, es gibt eben unterschiedliche Sorten von Beiräten und der Beirat, in dem ich jetzt drin bin, da geht es eher um, also es gibt ein ganz klares Ziel und dafür wurde der Beirat auch zusammengestellt. Und das ist keine auf 10 Jahre angelegte Geschichte. Ja, also das sind, keine Ahnung, 3-4 Jahre, sowas in die Richtung. Und in der Zeit wird einiges umgesetzt. Und ich glaube auch, was du gerade ja so ein bisschen, worauf du angespielt hast, auch ist dieses vielleicht ehrliches Feedback. Und ich glaube, die Langfristigkeit hat ja auch oft damit zu tun, meinen die das wirklich jetzt auch langfristig gut mit mir? Ja? Hm. Und die Art, wie wir das jetzt angehen bei uns im Beirat, hat, glaube ich, ganz viel nur mit ehrlichem Feedback zu tun. Und da geht es meiner Meinung nach gar nicht darum, jetzt die schnellen Erfolge zu feiern, sondern es geht ja ganz viel um einen Kulturchange, wo wir da jetzt gerade begleiten. Und Kulturchange, das kenne ich eben halt aus meiner eigenen Nachfolge, so Sachen dauern. Aber wenn du da konstant dran arbeitest, dann entwickelt sich das eben auch langfristig.
Wenn du jetzt sagst, Kulturchange, also wir werben ja dafür, dass wir immer wieder sagen, okay, so ein Beirat, der muss sich auch verändern im Laufe der Zeit, weil sich halt auch die Aufgaben verändern. Also du hast selbst von deiner eigenen Reise berichtet, wo du eingestiegen bist. Am Anfang waren andere Sachen vielleicht hilfreich oder wo du gesagt hast, hey, da hätte ich einen Pott gebraucht im Vergleich zu heute. Also heute bist du das Gesicht der Industrie, wie du so schön formuliert hast. Das kommt hier gut an. Kannst du dir vorstellen, dass in so einer Branche und in so einem Unternehmenswandel ein Beirat eine Möglichkeit bietet, dass er aktiv diese Veränderungen begleitet, die notwendig sind, aber das einzelne Beiratsmitglied, also die Institution Beirat, vom Beiratsmitglied entkoppelt ist und das Beiratsmitglied dann halt irgendwann sagt, okay, mein Job ist in Anführungsstrichen erledigt, mein Input, ihr seid ja jetzt super aufgestellt und jetzt müssen wir auf die nächste Aufgabe schauen.
Also du meinst, inwieweit vielleicht ein Beiratsmitglied dann auch rausgeht aus dem Beirat oder genau. ob er dann selber quasi neue Themen anstößt?
Na, beides, sage ich jetzt mal. Für uns ist es so der Punkt, du hast sicherlich einen Beirat, wenn du da 3 Mitglieder hast und momentan das Thema Culture Change im Fokus hast und der notwendig ist, dann würde vielleicht eins von diesen 3 Mitgliedern oder vielleicht sogar 2 von den 3 Mitgliedern explizit Expertise da mitbringen. Und wenn der Change vorangeschritten ist, würde man vielleicht auf 1 reduzieren, weil als nächstes Thema Fachkräfte, neues Geschäftsmodell oder Ähnliches kommen.
Mhm. Also glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die richtigen Leute an Bord zu haben für die Aufgabe, die vor einem liegt, das ist total wichtig. Also bei uns in dem Beirat, in dem ich jetzt drin bin, wir sind ganz klar ausgewählt für diese Aufgabe, die da vor uns liegt. Ja. Und wenn das eben abgeschlossen ist, ich meine, klar, man kann sagen, wann ist ein Culture Change wirklich abgeschlossen? Aber ich denke schon, dass also eine Community, die zum Beispiel derzeit aufgebaut wird durch unseren Beirat oder mit Hilfe auch des Beirates, dass das eine Sache ist, die langfristig einfach seine Effekte hat. Aber irgendwann ist die Community halt da, ja, und die ist initiiert. Und dann, klar, geht es weiter, natürlich.
Wenn du jetzt mal perspektivisch nach vorne schaust, natürlich soweit du da Einblick gewähren möchtest, was könnte denn für die Firma so ein nächster möglicher Schritt sein, wo du sagst, da können wir uns auch als kleines Unternehmen weiterentwickeln, wo dann vielleicht ja perspektivisch sogar auch denkbar wäre, sich da auch wieder so ähnlich, wie es jetzt die Bank gemacht hat, wo du im Beirat bist, auch nochmal jemand mit reinzuholen, der sowas dann auch begleitet.
Ich glaube, ganz wichtig und richtig großer Schritt auch immer für jedes Unternehmen ist die technische Weiterentwicklung. Und wir haben ein Standardprodukt, unsere Standardanlage, und die eben nach vorne zu bringen, das ist ein Thema, dem wir uns derzeit annehmen, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und da ist natürlich zum Beispiel auch ein guter Impuls von außen nochmal total wertvoll.
Also du hast ja vorhin schon so schön gesagt, oh, dein Mann, dein Netzwerk, das sind die Partner, wo jetzt externe Impulse herkommen. Gehst du da relativ offen mit um oder sagst du, okay, Betriebsgeheimnisse, also es ist ja auch häufig noch ein Thema, was früher noch viel, viel höher im Kurs steht. Wie macht man das in so einem Bereich wie deinem, wo ja, sage ich jetzt mal, die Einzigartigkeit und die Qualität eures Produktes auch, sage ich jetzt mal, aus eurem Wissen und aus eurer ureigenen Identität herkommt?
Ja, das ist gar nicht so ein unsensibles Thema, also muss man schon ehrlich sein. Wir haben in der Branche, in der ich unterwegs bin, ist schon mit auch Konkurrenz zum Beispiel nicht nur hier aus dem europäischen Raum, sondern eben auch stark aus zum Beispiel dem chinesischen Raum zu kämpfen. Ja? Also wenn du auf einer Messe bist oder sowas, dann kommen mitunter Leute und wollen dann deine ganze Maschine am liebsten abfilmen, ja, und kannst die hier nochmal aufmachen und von hinten nochmal aufmachen. Also das erleben wir schon. Und deswegen sage ich mal, die tiefe technische Entwicklung, die muss bei uns im Unternehmen sein. Ja? Also ob das jetzt die Programmierung zum Beispiel ist, einen Fahrplan zu haben, ein Ziel zu haben, einen Weg zu haben, wo es hingehen soll. Das ist, glaube ich, etwas, was man gut auch mit extern besprechen kann. Aber hinterher, wenn es dann um zum Beispiel die Programmierung geht oder um den Bau selber, um die Pläne, das sind, glaube ich, Sachen, die sollten am besten im Unternehmen selber sein.
Gut, dann vielen Dank, dass du bei uns warst, Dina. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also
jetzt auf jeden Fall.
Herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Danke nochmal an unseren Interviewgast für das spannende Interview mit neuen Einblicken und anderen Sichtweisen. Ja, Alex, jetzt haben wir ja einen ganzheitlichen Blick auf diese junge Generation, die wir in den Beirat bringen können. Wenn wir jetzt mal unserer Statistik folgen, die wir diese Woche mitgebracht haben, so bist du für die Quellenangabe verantwortlich, aber sehr erschreckend ist ja, dass tatsächlich das Abbild der jungen Generation in den aktuellen Beiräten sehr, sehr gering ist.
Mehr Tat als Rat. Die Statistik.
Selbst im sehr weit gefassten Feld der Mitglieder in Beiräten unter 50 Jahren, Und da würden ja manche Leute schon in Zweifel ziehen, ob man das noch als junge Generation bezeichnen darf, reden wir hier maximal über 25%. Das heißt also, jedes vierte Beiratsmitglied ist unter 50 und das heißt aber auch umgekehrt, 3/4 aller Beiratsmitglieder in den Beiräten deutscher mittelständischer Unternehmen sind über 50 Jahre alt.
Und sollten dann die digitale Transformation verkaufen und die deutschen Unternehmen zukunftssicher in dieser doch sehr schwierigen oder zumindest herausfordernden Zeit zu machen.
Fairerweise muss man sagen, die Umfrage, die uns jetzt hier vorliegt, ist schon aus dem Jahr 2016 von den Handelsblatt Fachmedien erstellt worden. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich an der Gesamteinschätzung noch nicht wesentlich was geändert hat. Und deswegen ja auch unser Plädoyer, sowas viel stärker in Zukunft mit zu berücksichtigen, dass man eben mehr Leute mit in den Beirat holt, die nochmal in Richtung Zukunftsfähigkeit einen ganz anderen Blick auf das Thema haben.
Aber jetzt, um hier jetzt auch nochmal einen Ausblick reinzuwerfen, da haben wir ja gerade das nächste Thema, dass das ja eher so eine Position ist, wo du reinkommst und dann bleibst. Das heißt, wenn es keine Dauerbegrenzung gibt, alle, die damals
Über 50 waren sind jetzt schon weiter.
Sind jetzt auch über 50, die da mal. Und wie viele sind wirklich neu dazugekommen? Also man muss ja ganz allgemein sagen, dass es nicht für jedes mittelständische Unternehmen einen Beirat gibt.
Ja.
Wenige werden neu gegründet. Das muss man auch mal als These in den Raum stellen. Und insofern glaube ich, dass diese Altersverschiebung jetzt auch nicht großartig war. Ist wahrscheinlich
wir kommen sicherlich bei dem Thema Besetzung nochmal dazu. Die Frage ist ja, wenn man jemand Junges reinholt, ist das dann die Position für die nächsten 25 Jahre oder kann man Teile des Beirats eben auch kurzfristiger besetzen und auch wieder mal austauschen? Aber
die wird mal eine extra Folge, würde ich vorschlagen.
Genau. Ja, bleiben wir zusammenfassend, also bei unserer Auffassung mehr junge und jung gebliebene und jung denkende Menschen in die Beiräte ist auf jeden Fall ein Gewinn und ein wertvoller Beitrag dafür, die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu stärken. Soweit mal unsere Zusammenfassung der heutigen Folge. Ganz lieben Dank fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
Tschüss, Alex.
Tschüss, Stefan.
Internationale Konflikte, digitale Transformation, neue Arbeitswelt.
Die Herausforderungen der Zukunft mit mehr Tat als Rat begegnen. Unternehmensgremien neu gedacht mit Dr. Alexander Bode und Stefan Reiß.